2. Chronik 34 möchte ich heute predigen. Das Gleiche ist auch im 2. Königbuch beschrieben. Noch einmal, die Königsgeschichte ist ja zweimal im Alten Testament festgehalten. 2. Chronik 34 wollen wir von dem König Josia heute hören. Ich habe das ausgewählt, weil ja immer das Schade ist an diesem Tag, durch den Gebrauch des Wortes Buße bei uns im Sprachgebrauch bei der Polizei, wenn die Zahlkarte hinter ihren Scheibenwischer geklemmt wird, dann ist das ein Bußgeldbescheid, ein Verwarnungsgeld oder Buße als eine Strafe. Die biblische Bedeutung des Wortes Buße meint ja etwas ganz anderes, das Umkehren, Hinwenden zu Gott hin, sein Leben in Ordnung bringen. 2. Chronik 34. 8 Jahre alt war Josia, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem und tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken. Der Josia unterbricht ja die lange Kette der Könige deshalb, weil seine Vorgänger meistens ganz anders lebten. Sie taten nicht, was dem Herrn gefiel. Der Josia war einer der ganz wenigen, der das uneingeschränkte Lob hat. Er war treu mit Gott. Im 8. Jahr seiner Herrschaft fing er an, obwohl er noch jung war, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr seiner Herrschaft fing er an, Juda und Jerusalem zu reinigen von den Opferhöhen und den Bildern der Aschera. Das Bild der Aschera war ein weibliches Götzenbild, das man in der Antike an vielen Stellen findet, das dann wieder ähnlich zur Athene oder dann wieder zu Artemis. Von den Götzen und gegossenen Bildern, und er ließ vor seinen Augen abbrechen die Altare der Bale und die Rauchopfersäulen oben, darauf fieber ab, und die Bilder der Aschera und die geschnitzten und gegossenen Götzenbilder zerbrach er und machte sie zur Staub und streute ihn auf die Gräber derer, die ihn geopfert hatten, und verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte so Juda und Jerusalem. So tat er auch ringsumher in den Städten Manasses, Ephraims, Simeons und bis nach Naphtali auf ihren Plätzen. Und als er im ganzen Land Israel die Altäre und Bilder der Aschera abgebrochen und die Götzenbilder zertrümmert und zermalmt und alle Rauchopfersäulen umgehauen hatte, kehrte er zurück nach Jerusalem. Und jetzt lesen wir weiter bei Vers 14. Danach fängt er an, den Tempel renovieren zu lassen. Er hat eine besondere Art. Er vertraut den Handwerksleuten und sagt, sie brauchen keine Rechnung schreiben. Sie sollen nur sagen, welchen Betrag sie bekommen. Und dann wird auf Treu und Glauben gehandelt. Man sieht, wie dieser Josia ein Mann war, bei dem Leben und Glauben übereinstimmt. Und dann wird der Opferkasten geleert. Als sie das Geld herausnahmen, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Und Hilkia hob an und sprach zum Schreiber Schaphan: Ich habe dieses Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaphan. Schaphan brachte es zum König und gab ihm Bericht und sprach: Alles, was deinen Knechten befohlen ist, tun sie. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus des Herrn gesammelt ist, und haben es denen gegeben, die bestellt sind, und den Arbeitern. Und der Schreiber Schaphan sagte dem König: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaphan las vor dem König daraus vor. Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Ahikam, dem Sohn Schaphans, und Achbor, dem Sohn Michaias, und Schaphan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach: Geht hin und befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen von Israel und Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehalten haben das Wort des Herrn und nicht alles taten, was geschrieben steht in dem Buch. Und dann wird erzählt, wie Gott ihm das Trostwort der Vergebung zusagen lässt. Wir lesen noch von Kapitel 35 die ersten drei Verse. Und Josia hielt dem Herrn Passa in Jerusalem. Unser Abendmahl geht ja zurück auf dieses Passa, den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Und sie schlachten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. Und er bestellte die Priester zu ihrem Dienst und ermutigte sie zu ihrem Amt im Haus des Herrn und sprach zu den Leviten, die ganz Israel lehrten und dem Herrn geheiligt waren, bringt die heilige Lade ins Haus, das Salomo, der Sohn Davids, des Königs von Israel, gebaut hat. Nun sollt ihr sie nicht mehr auf den Schultern tragen, so dient nun dem Herrn, eurem Gott, und seinem Volk Israel. Herr, zeig uns, was Umkehr ist. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich bin heute noch sehr erfüllt von den Eindrücken, die ich hatte. Gestern bin ich aus Peking zurückgekehrt und hatte Begegnung vor allem mit Christen aus den unterdrückten und illegalen Hausgemeinden. Aber mir ist zuerst noch ein Erlebnis in Erinnerung auf dem großen und weiten Platz vor der Halle des Volkes in Peking. Manchmal strömen ja in den Straßen so viele Menschen, dass man meint, alle 1,1 Milliarden Chinesen würden gerade durch die eine Straße gehen. Und dann sind immer viele Menschen da. Und junge Leute, wenn sie Englisch können und einen fremden Langnasigen sehen, gehen sie auf ihn zu, um ihre Englischkenntnisse ein wenig zu trainieren. Und da kam ein netter junger Mann auf diesem Platz her und erzählte mir, wie das war unter Mao, als dort zur verbotenen Stadt hin auf der Tribüne der unsterbliche Mao stand und die Tausenden und Abertausenden der roten Kulturrevolutionäre an ihm vorübergezogen sind und ihre rote Mao-Bibel geschwenkt haben. Und da fragte ich diesen jungen Mann, da war ein Kaufmann in einem Industriebetrieb, was ist denn eigentlich mit den roten Kulturrevolutionären bei euch geworden? Dann erzählt er mir, ja, die hat doch Mao aufs Land geschickt. Ja, was machen sie da heute? Und dann wird er nachdenklich und sagt, das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Diese Hunderttausende von jungen Leuten damals, die Intelligenz des chinesischen Volkes, die war hinausgegangen auf das Land, um die Revolution vorwärts zu treiben. Und nun kommen sie alle wieder enttäuscht zurück in die Großstädte. Und sie suchen wieder Anschluss zu finden, Arbeitsplätze. Und dann lacht der junge Chinese stolz und sagt, die kriegen keine Arbeit mehr. Jetzt sind wir da, eine neue Generation. Wir haben alle Arbeitsplätze besetzt. Und dann fügt er hinzu und sagt, das ist die verratene und verführte Generation gewesen. Die haben keine Hoffnung mehr. Die Jüngeren mögen entschuldigen, wenn wir zurückblenden. Für uns war das damals in den 60er Jahren ein Ereignis, das fortwährend auf den Titelseiten der Zeitung war. Kulturrevolution in China. Das hat damals unsere Universitäten erschüttert, die Studentenunruhen bei uns ausgelöst. Da haben viele geschwärmt von der neuen Welt und heute, 20 Jahre später, verratene, verführte Generation ohne Hoffnung. So schnell wechseln in unserer Welt die großen Ziele, für die man lebt. Man kann sich begeistern, man kann sich dafür einsetzen, aber was man am Ende bekommt? Es gibt in unseren Tagen so viele Lebensziele, für die man sich einsetzen kann. So viele große Pläne, wofür leben wir? Was ist unser Ziel? Wir wollen doch etwas wirken. Wir haben Gedanken, wie soll unsere Zukunft gestaltet werden? Wie möchten wir diese Welt neu verändern? Wie möchten wir das machen? Nach welchen Plänen? Ich finde das so groß, was die Bibel erzählt. gerade in den Chronikbüchern, in den Königsbüchern, da wird berichtet durch die Jahrhunderte hindurch, wie die damaligen Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, die großen Führungspersönlichkeiten, wirkten Jahr um Jahr. Und wenn es um die Bilanz ihres Lebens geht, dann stellt die Bibel nüchtern fest, es war eigentlich gar nicht viel. Es war eigentlich gar nicht viel. Was sie mehr getan haben, siehe, das ist geschrieben in der Chronik der Könige Israels. Schon als Kind habe ich meine Mutter oft gefragt, wo ist denn eigentlich die Chronik? Das ist ja nicht das Chronikbuch der Bibel, das wir haben, das fast deckungsgleich mit den Königsbüchern. Wo ist denn die Chronik, wo man mehr lesen kann von den Taten dieser Könige Israels? Und dann hat meine Mutter mir damals schon erklärt, das Buch ist verschollen. Ja, aber die Taten dieser Leute und ihre Leistungen, die da offenbar alle aufgeschrieben waren, sind vergessen. Irgendwo festgehalten und der Staub der Zeit hat zugedeckt und verloren und vergessen. Es gibt so viele große Errungenschaften auch in unseren Tagen. Große Leistungen. Wir sind heute stolz, in unserer Zeit zu leben. Aber wie einmal das später aussieht, wenn man dann zurückblickt und sagt, was haben wir denn heute geleistet? Was war denn dein Leben, wenn Gott es wiegt? Was kommt heraus? Was bleibt übrig? Was ist die Bilanz? Vergessen, verweht, unwichtig, unbedeutsam. Nein, da steht in den Chronikbüchern an ein paar Stellen von Menschen, deren Leben war doch groß und bedeutsam. Die haben entdeckt, wie das ist, wenn Gott in unser Leben kommt. Wenn Gott durch uns hindurch wirkt. Die haben sich für Gott geöffnet. Die haben sich Gott zur Verfügung gestellt. Die wurden ein Werkzeug in der Hand Gottes. Und wenn ich Ihnen heute etwas Großes sagen will, dann möchte ich Sie darauf stoßen, dass wir eine ganz große Meinung haben von den kurzen Jahren unseres irdischen Lebens. Die sind nicht bloß einfach verfliegende Jahre. Das können bedeutsame und wichtige Jahre werden. Und selbst die Alten unter uns, die sagen, ich lebe vielleicht nicht mehr lang. Das sind wichtige Zeitabschnitte, wenn Gott durch ihr irdisches Leben wirkt. Halten Sie es noch einmal fest, große Revolutionen unserer Tage, in kürzester Zeit vergessen. Und dann sind einzelne Leute, die mit Gott leben, die sich öffnen für den lebendigen Gott. Und deren Leben wird bedeutsam und wird wichtig und wird groß. Und sie können etwas ausrichten. Sie können Taten tun. Das erzählt ja die Bibel im Alten und im Neuen Testament, dass man etwas tun kann, was Wirkung zeigt, was nicht vergeht, was Bedeutung hat, was nicht umsonst ist. Darum war mir der Josia so wichtig. Ein Mann, der für Gott lebt. Habe ich wieder ein wenig untergegliedert, um das Ihnen zu zeigen. Was ist denn das Besondere an seinem Leben? Er ist kompromisslos einseitig. Kompromisslos einseitig. In unserer Zeit heute ist es eigentlich genau umgekehrt als damals, zu Zeiten beim Josia. Heute sind viele junge Leute, sind sie kompromisslos einseitig in politischen Fragen. Wie viele kenne ich, die sind ganz radikal und sagen, wenn du nicht diese politische Meinung mit mir hast, auch im Raum der Kirche, wenn du nicht diese genau meine Meinung hast, dann bist du schon auf dem falschen Weg. Ach, in politischen Fragen war der Josia ein sehr toleranter Diplomat. Er hat gewusst, in politischen Dingen gibt es keine vollkommenen Lösungen. Da gibt es nur gute Kompromisse. Da muss man sein Geschäft so gut wie eben möglich machen. Wir leben in dieser Welt im Vorläufigen. Er war ein Mann, der nicht radikal war, nicht einseitig. Einseitig radikal war er, wenn es um den Gehorsam gegen Gott ging. Und genau an der Stelle sind wir heute merkwürdig großzügig. Wenn es um den Gehorsam Gott gegenüber geht. Mit einer Sorgfalt ohnegleichen hat dieser junge König Josia gesucht, den Willen Gottes zu erfüllen, gefragt, was kann ich tun, damit ich Gott treu dienen kann und ihm gehorsam lebe. Er ist ja in jungen Jahren König geworden, für uns unvorstellbar, ein Junge mit 8 Jahren. Das kann ja nicht gut gehen. Es geht gut. Schon im Alter von 16 Jahren war es sein eigener Entschluss, Gott treu zu dienen. Frage mich oft, ob Sie nicht im Alter von 15 und 16 Jahren oft Ihre Glaubensentscheidung viel klarer sahen als heute. Und Josia will mit ganzer Leidenschaft Gott dienen. Es war für ihn ein Entschluss. Und als er 20 Jahre alt war, da fängt er an, aufzuräumen mit diesen Götzenheiligtümern. Und dann lässt er diese Säulen abbrechen und dann zerstört er die Heiligtümer und verunreinigt sie, damit Gott allein gedient wird. Und es war ihm wichtig, in seinem ganzen Herrschaftsbezirk soll allein Gott angebetet werden. Da war er kompromisslos. Wo er irgendwo etwas zu sagen hat, soll dem einzigen Gott allein die Ehre gegeben werden. Jetzt muss man doch fragen, woher hatte er König Josia das eigentlich? War ja ungewöhnlich, er war ein Außenseiter. Die meisten seiner Vorgänger lebten ja ganz anders. Die haben sich aus politischen Gründen angepasst und haben alles laufen lassen, auch mit der Lüge, mit der falschen Religion, mit der Unwahrheit. Woher hat er das? Schon der Vater des Josia war ein ganz durchtriebener, schlechter König, der einen schlechten Charakter hatte, Amon. Bloß was auffallend ist, war die Mutter. Vielleicht waren ein paar da, als wir einmal am Muttertag über die Jedi da sprachen. Muss eine tolle Frau gewesen sein. Man muss ja immer wieder sagen, wie kann man in einer solchen Ehe zusammengespannt sein? Diese Jedi da als eine Frau des Glaubens mit einem Mann, der gar nicht nach Gott fragt, den es überhaupt nicht bewegt, der unansprechbar ist. Es war eine Tortur, solch eine Ehe. Und diese Mutter des Königs Josia, um den es jetzt geht, die Mutter, die hat in ihrer Lage nicht einfach geklagt und sie hat sich nicht beschwert über die schwierigen Verhältnisse. Was hat sie getan? Sie hat an ihrem Platz Gott gedient. Und das will ich Ihnen heute Morgen zeigen, dass das von Gott bestätigt wird. Den Platz einer Mutter hat sie ausgefüllt und hat ihren jungen Sohn Josia früh zu Gott geführt. Das hat Bedeutung. Das gibt Spuren in die Länge, ob dieser später überhaupt noch erlebt hat, wie der Junge dann das aufnahm selber durch eine bewusste Glaubensentscheidung. Wir wissen das gar nicht, ob sie es noch erlebt hat. Aber eine Frau, die Gott dient, das ist nie vergebens. Ein Mensch, der sich Gott weiht und auch in schwieriger Umgebung Gott dient, der kann etwas Großes für ihn tun und etwas wirken in die Weite. Und so wird das bei diesem jungen König Josia dann, dass er das Erbe seiner Mutter aufnimmt. Und er tritt in ihre Fußspuren hinein. Ich will kompromisslos in meinen Lebensentscheidungen allein Gott dienen. Wenn wir uns heute fragen, warum bei uns heute in den westlichen Ländern, besonders in Europa, die Sache Jesu so im Argen liegt, dann sehe ich diesen Punkt. Wir folgen nicht kompromisslos im Gehorsam Jesus und seinem Wort. Wir machen faule, ungute Kompromisse. Wir reden viel über die Dienste und Aufgaben des Glaubens. Ich möchte Ihnen heute am Buß- und Bettag dies nur verpflichtend wichtig machen. Wissen Sie, dass das Geheimnis eines großen Lebens darin liegt, dass Sie sagen, ich will Gott dienen. Ich möchte in allen meinen Diensten, überall wo ich lebe, kompromisslos für Gott da sein. Ich will Nein sagen zu aller Lüge, zu aller Unwahrheit, zu allem Unrecht, das in meinem Bezirk geschieht. Ich will mich nicht ereifern über die Ungerechtigkeit irgendwo in der Welt. Ich will anfangen bei mir, Gerechtigkeit zu leben. Will Gott dienen mit dem, was er mir anvertraut hat. Das war dem Josia von seiner Mutter her wichtig geworden.
Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich es Ihnen an Beispielen auch meiner Reise nun deutlich machen. Vor mir ist das Bild eines Evangelisten, den ich treffen konnte, der aus dem Innern Chinas kam, um mir ein wenig zu erzählen. Obwohl heute in China ja eine relative Freiheit herrscht, geht der Staat nach wie vor rücksichtslos gegen diese nicht registrierten Hausgemeinden vor. Der Evangelist erzählte mir auf erschütternde Weise, wie selbst Älteste tagelang gefoltert werden im Gefängnis, wie sie hunderte von Inhaftierungen haben, von einem, der über ein Jahr in Haft ist, wissen sie nicht einmal, in welchem Gefängnis er sich befindet. Und wie ich ihn dann fragte und sage, ja, wie bist du eigentlich zu deiner Glaubenshaltung gekommen, zu deiner klaren Entschiedenheit? Dann sagt er, es ist merkwürdig, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, wo man nur der Spur nach christlich war. Mein Vater war dann ganz vom Glauben abgefallen durch die politischen Verhältnisse. Meine Mutter hat sich dann schließlich mitziehen lassen. Ich bin noch ein Stück weit im christlichen Glauben aufgewachsen. Aber als ich 18 Jahre alt war, habe ich gesagt, ganz oder gar nicht. Und da hat mich das Wort Gottes so getroffen, so erzählt und sagt, und seitdem ist für mich das gar nicht mehr wichtig, welche Nachteile ich für meinen Glauben erleide, welche Strafen ich erdulden muss. Und er sagt, es gibt so viele in unseren Gemeinden, die fragen nicht nach allen Nöten, die ihnen begegnen. Sie wollen nur gehorsam sein. Sie wollen Gott dienen mit ihrem Leben. Und ich habe gedacht, ich will Ihnen heute weitergeben, was diese chinesischen Christen heute uns als Zeugnis ihres Glaubens mitgeben. Und wir, die wir im Zwielicht sündiger Kompromisse leben. Wie viele Christen, die gelähmt sind in ihrem Glaubensleben, weil sie nicht eindeutig für Gott sind. Weil sie längst faule Kompromisse gemacht haben. Wenn sie Gott dienen wollen, wenn sie brauchbar werden wollen für Gott, entschieden, kompromisslos, einseitig, für Gott gehorsam. Das ist das Erste. Das Zweite, er weiß um sein Versagen. Er weiß um sein Versagen. Könige sind an für sich stolze Leute. Sie umgeben sich mit viel Prunk und mit viel Luxus und sie lassen sich auch verehren, darum ist ja diese ganze höfische Feierlichkeit, weil man den Königen Ehre und Macht entgegenbringt. Es ist außergewöhnlich, dass in der Bibel das ganz anders ist. Es war schon die Fußstapfen des Glaubens Abrahams, heißt es hier, die hat er wieder aufgegriffen. Es muss ja für so einen König Josia ganz besonders schwer gewesen sein, sich offen vor dem ganzen Volk zu seiner Sünde zu bekennen. Er zerriss seine Kleider, so haben die Leute beobachtet, seine feierlichen Kleider. Und hat damit demonstriert, wie er auch nur ein sterblicher Mensch ist. Also ganz anders, als es sonst die Könige und die Mächtigen unserer Zeit immer wollen, dass sie sich verehren lassen, macht er es. Er spricht von der Schuld seines Lebens. Warum war das? Da war ja etwas geschehen. Bei der Renovation des Tempels, wo die Handwerker gearbeitet haben, kam irgendwo in einem Schrank dieses Gesetzbuch zum Vorschein. Die Gipser verputzten, die Maler strichen an, die Schreiner hämmerten. Und da fand man plötzlich das Gesetzbuch. Und die wussten nicht richtig, was man damit machen sollte, holten den Schreiber und sagten, du kannst doch richtig lesen, was steht eigentlich da drin. Die wussten nicht, um was handelt es sich. Und der Josia war ein Mann, mit dem Gott redet. Und der wusste sofort, das ist Gottes Gesetz. Wie war denn das in Israel? War denn das Gotteswort verschüttet? War das Gotteswort auf die Seite gedrängt? Ich habe den Eindruck, in jeder Generation muss das Gotteswort neu entdeckt werden. Sind Sie ein Bibelchrist, durch den Gott reden kann und der Gottes Wort hört? Das ist mir fast die Nagelprobe Ihres Christseins, in dem man spüren kann, ob Ihr Christenglauben echt ist. Und Sie können das Reden Gottes in der Bibel immer daran messen, ob es Sie im Gewissen beunruhigt und erschüttert. Immer so. Dass uns Gott beim Bibellesen zuerst einmal zeigt, was in unserem Leben falsch ist und verkehrt. Und der Josia erschrickt unter der Verlesung des Gesetzbuches und er schreit zu Gott um Vergebung und um Gnade. Was hat das heute zu tun? Es geht um die Frage, wie werde ich brauchbar für Gott? Wissen Sie, wie Sie brauchbar werden vor Gott? Wenn Sie immer wissen, ich bin ein Mensch vor Gott mit vielen schweren Fehlern. Ist das noch die Mitte unseres Glaubens? Wenn wir das im Abendmahl bekennen, ist das ja nicht nur eine Sache, die einmal hier geschehen soll, sondern das soll sich ja durchziehen durch unser ganzes Leben. Manche denken, das würde unsere Würde heute untergraben, wenn wir so viel von der Sünde des Menschen reden. Ist doch gar nicht so, genau im Gegenteil. Wenn ich davon spreche, ich armer, sündiger Mensch, ich elender und verlorener Mensch, dann kann ich ja erst meine Würde erkennen, dass Gott mich annimmt. Mich sucht er doch gerade, einen solchen Menschen wie Josia meint er doch, Gott macht doch seine Geschichte mit solchen Leuten, da kann ja Gott gerade anfangen zu arbeiten. Er kann nicht mit Stolzen arbeiten, sondern mit solchen, die ihr verkehrtes Wesen kennen. Und das soll hier in diesem Gottesdienst und in unserem Leben immer wieder in der Mitte stehen, dass wir von der Sünde und von unserem Versagen reden, das ist nicht ein Thema am Rande. Ich leide doch täglich an meiner Schuld. Und es soll doch bei uns allen so sein, dass ich darunter zerbreche, wie Josia, und sage, Herr, ich mache so viel verkehrt. Aber ich traue dir und ich glaube dir und ich folge dir und ich rechne mit deiner Gegenwart. Sehen Sie, dass Gott Neues schaffen kann, dass Reformation und Erneuerung immer wieder in der Gemeinde Jesu geschieht. Das geschieht immer nur durch Erkenntnis der eigenen Schuld. Es ist in unseren Tagen auch ein großes Suchen nach Erneuerung unter den Christen im Gange. Wie gibt es Erneuerung? Und es kommt mir manchmal so vor wie bei den Apothekern. Da gibt es Zehntausende von Medikamenten. Und jedes Industrieunternehmen der Pharmaindustrie will sein Mittelchen verkaufen. Da heißt dann heute, in der Erneuerung der Christenheit mit ihren vielen Schäden, da muss man dieses Rezept probieren und jenes Medikament probieren. Nein, nein. Nur eins ist immer nötig. Dass wir vor dem heiligen Gott unsere Sünde erkennen und bereuen und uns lossagen, dann kann uns Gott segnen. Unser Leben wird brauchbar, indem wir ins Licht Gottes treten, mit all unseren Fehlern und Mängeln und dann seine Gnade fassen, begreifen, mich hat er angenommen. Mich sendet er in den Dienst. Ich bin in China mit verschiedenen Christen zusammengetroffen, die in den schweren Jahren der Kulturrevolution lebenslang zur Haft verurteilt waren. Ich denke an einen alten Mann mit 70 Jahren, der mir erzählte, wie er 20 Jahre Steine brach in großer Kälte, in Wintern, im nördlichen Asien. 20 Jahre ohne Bibel, 20 Jahre ohne Gemeinschaft mit anderen Christen, 20 Jahre ohne einen Menschen, mit dem man beten konnte. Es ist ja unfassbar, wie ein Mensch das überhaupt durchsteht, in physischer Kraft. Noch jetzt ist er so gebannt, dass er 10 Jahre lang seine Heimatstadt nicht verlassen darf, darf nirgendwohin innerhalb Chinas reisen. Nur aus dem einen Grund, weil er evangelisiert hat, weil er gepredigt hat. Evangelium einer nicht registrierten Gemeinde. Wenn ich ihn fragte, was war die Kraft, dann sagt er Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wissen Sie, es gibt gar nie große Christen. Es gibt nur schwache Leute, die Jesu Zusage fassen und ihm glauben. Sündige Menschen, die von Gott gebraucht werden. Und dann sagt er, und dann war es noch ein Lied, das mich in diesen schweren Tagen immer begleitet hat. Das Lied vom altrauen Kreuz, dort auf Golgatha stand. Nicht, dass sie meinen, Josia sei ein König gewesen, der vor Gott noch sagt, ich dien dir doch treu. Sondern gerade die Gott treu sind, die erschrecken über ihre Versäumnisse. Aber sie wissen um das Wunder der Vergebung und wie Gott sie gebraucht zum Dienst. Und darum dienen sie ihm. Wenn heute gefragt wird, was sind denn die Gnadengaben? Hast du Gnadengaben empfangen in deinem Leben? Welche Gnadengabe? Größte Gnadengabe ist, dass Gott mich verlorenen und verdammten Menschen angenommen hat. Und dass Gott sich meiner nicht schämt. Und dass er mich bis in die Todesstunde hindurchträgt. Das ist das Geheimnis seiner Liebe. Noch ein letztes, der Josia macht das fest. Josia macht hier einen Bund mit Gott. Warum denn einen Bund? Von der Seite Gottes her war das ja immer fest. Von der Seite Gottes her war das immer fest, weil Gott das zugesagt hat. Ich will dir doch vergeben. Sie haben das Passa miteinander gefeiert. Und wir, die wir eben das Abendmahl miteinander gehalten haben, sollen darüber wieder verstehen, was hier geschieht. Im alten Israel war das eine Erinnerung, wie das Blut dieses Opferlamms die Türpfosten zeichnet und darum gleichzeitig schützt vor all den Todesmächten, die um uns herum sind. Ich stehe unter der bewahrenden Gnade Gottes. So haben sie das Passa miteinander gefeiert und Josia hat dann den Priestern und Amtleuten Mut gemacht, ihren Dienst zu tun. Er hat gesagt, geht ihr eurem Dienst nach. Ich will ihnen heute Mut machen. Geht eurem Dienst nach. Der Bußtag ist ein Freudentag. Gott gebraucht euch. Trotz eurer Schuld, trotz der Versäumnisse, wir haben einen großen Herrn, der mit sündigen Menschen arbeitet und sie segnet und sie reich macht. Und so sendet er sie zum Dienst hinaus und macht ihnen Mut, ihr könnt das tun. Ach, das wäre so groß, wenn das für uns heute jetzt an diesem Tag eine Erneuerung wäre und sagen, wir wissen, wie das Leben lohnend wird und gefüllt wird und bedeutsam wird. Nicht nur beim Josia damals, sondern auch heute, wo ein Mensch in die Fußstapfen Josias hineintritt. Schade, dass wir so wenig deutlich das oft sagen. Darum will ich es heute nochmal sagen, macht das fest. Machen Sie es fest, geben Sie eine Antwort drauf. Das große Angebot Gottes, wie Josia, ja, ich will dir dienen. Unser Volk bindet sich an dich, so hat Josia gesagt. Ich will mich dir verschreiben, ich möchte dir gehören, alles, was ich jetzt tue, nur für dich. Es gibt keine Nachfolge Jesu ohne bewusste Ja-Entscheidung. Tu das doch heute. Sag zu Jesus Ja. Lassen Sie mich schließen mit der für mich am meisten beeindruckendsten Begegnung mit dem alten Märtyrer Wang Mingdao in Shanghai. Man hat früher gemeint, er sei umgekommen. Ich traf ihn jetzt mit 88 Jahren am Sonntag vor 8 Tagen und durfte im Gottesdienst der Hausgemeinde dabei sein, was für ihn sehr große Schwierigkeiten sein bedeuten kann, wenn ein Ausländer daran teilnimmt, an den verbotenen Gottesdiensten. Er ist erblindet, seine Frau ist auch erblindet, sie waren 19 Jahre im Straflager. Und er erzählte dann sehr beglückt, er hätte einmal aus Deutschland einen Brief bekommen, er wusste nicht, von wem es war, das sei ein großer Lichtblick gewesen. Sag, grüß mir die Deutschen. Ich sage, was kann ich denn in unser Heimatland mitnehmen? Hast du ein Bibelwort, das ich da drüben sagen kann für unsere Christen? Dann sagt er nur, Offenbarung 2, das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Ihr Deutschen, ihr habt viel Werke. Vergesst die Liebe zu Jesus nicht. Die darf nicht kalt werden. Da gibt uns einer dieser verfolgten Gemeinden dies mit, lass die Liebe zu Jesus nicht abreißen. Da ist die Kraftquelle deines Lebens. Jesus hat so viel Wunderbares an dir getan. Sei du wie diese Leute ein treuer Knecht und Diener Jesu. Die erzählten mir viel in diesen Hausgemeinden, wie in den letzten Jahren überall im Lande neue Gemeinden entstehen. Sie sprachen davon und haben immer wieder die Zahl bestätigt, dass wohl 10-mal so viel Christen zu den Hausgemeinden gehören wie zu den registriert anerkannten Gemeinden. Sie sprachen von 50 Millionen Christen, die es wohl in ganz China gäbe. Alle im Verborgenen, die sich sammeln über der Bibel. Aber die sagten, das hat Gott getan. Er hat gewirkt, da wo man ihm treu dient. Da wo Menschen das festmachen. Und ich möchte Ihnen heute sagen, dass Leben lohnend und reich sein kann, wo Sie Gott nachfolgen und ihm dienen von ganzem Herzen. Amen.